Ich freue mich, dass wir diese nächsten Minuten miteinander verbringen können. Ich möchte auch noch ganz kurz eine Nachricht von Hans weitergeben nach der Predigt. Und dann gibt es noch ein anschließendes Lied. Gibt es wieder die Möglichkeit, auch etwas von dem weiterzugeben, was Gott vielleicht zu euch spricht, das Reden Gottes auch wahrzunehmen und auch für uns alle weiterzugeben. Das ist möglich im großen Saal und auch hier hat es ein Mikrofon, das ist dann anschließend möglich. Habt ihr schon mal gestaunt, wie aus etwas ganz Kleinem etwas Wunderschönes und Großes geworden ist? Ich glaube, das ist so eine Realität immer wieder in unserem Leben, dass wir etwas Kleines sehen, zum Beispiel ein Baby, das geboren ist und nachher, wenn man die Familie vielleicht viele Jahre nicht mehr sieht, ist das nachher eine junge Frau oder ein junger Mann und man denkt, aus diesem Baby ist was Großes geworden. Sorry, das, ja, okay. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und ein Bild dafür ist auch zum Beispiel, wenn man jetzt gerade im Herbst so eine Eichel sieht und dann Eichelbaum und sieht, wie groß das dieser Baum geworden ist. Aus etwas Kleinem, aus einem kleinen Samen wird etwas Wunderbares, Großes, wo man im Schatten des Baumes sitzen kann und man auch ein Picknick machen kann oder ein Mittagsschläfle. Bei Jesus hat auch alles ganz klein angefangen. Jesus kam aus Nazareth, einem kleinen Dorf im Norden von Israel. Nicht aus Jerusalem, nicht aus Athen, nicht aus Rom. Und er hatte 12 Jünger, Männer, die waren keine Persönlichkeiten in der damaligen Gesellschaft, waren relativ unbekannt und aus allen möglichen Hintergründen zusammengewürfelt. Und obwohl Jesus einige spektakuläre Wunder getan hat, war er doch nicht der, der eine Show abgezogen hat, um viele Menschen anzuziehen. Er hat sich immer wieder zurückgezogen. Ihm war das Allerwichtigste, dass er genug Zeit hat, auf Gott zu hören und Gottes Willen zu tun. Und viele der Menschen, die einmal kamen und ein Wunder sahen und erlebten, die sind dann später auch wieder weggegangen und nicht bei Jesus geblieben. Nach seinem Tod und der Auferstehung wurde die Anzahl der Gläubigen und die wirklich an Jesus glaubten, war sehr klein. In der Apostelgeschichte heißt es, dass ungefähr 120 sich versammelt haben zum Gebet. Aber dann kam der Heilige Geist, dann kam Pfingsten und alles hat sich verändert. Da sind ungefähr 3000 Menschen, Juden aus aller Welt, zum Glauben an Jesus gekommen. Sie haben Jesus als Herr erkannt, haben Buße getan und haben sich taufen lassen und haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und so entstanden viele Gemeinschaften von Jesus-Nachfolgern in dieser ersten Zeit. Und wir lesen in der Apostelgeschichte und Lukas beschreibt diese Gemeinschaften in Apostelgeschichte 2 von Vers 42 an. Und das möchte ich jetzt lesen, die Verse 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, womit sie sich beharrlich beschäftigten, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Amazing. Es ist, wenn man das liest und denkt, da waren ganz wenige, eine kleine Schar, der Heilige Geist ist gekommen, Gemeinschaften sind entstanden, und nur um ein paar Aspekte hier rauszunehmen, also was haben sie miteinander geteilt? Sie sind zusammengekommen, um das Wort Gottes zu hören oder davon zu lernen. Sie hatten damals noch keine Bibel. Die Apostel waren die, die Jesus gesehen und erlebt haben und das weitererzählt haben. Sie kamen zusammen, um gemeinsam zu beten. Sie kamen zusammen, um Gemeinschaft zu haben. Hier heißt es, ihre Zusammenkünfte waren geprägt von Liebe, von Hilfsbereitschaft, also ganz praktischer Hilfsbereitschaft, einander zu helfen, von Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Also ein Ort, wo man gerne sein möchte, oder? Und auch das Abendmahl haben sie gemeinsam eingenommen, und im Zusammenhang haben sie auch immer wieder miteinander das Essen geteilt und haben so Gemeinschaft miteinander gehabt. Und wenn wir jetzt später sehen, sehen wir, dass diese Gemeinschaften so, oder dass diese Grundprinzipien der Gemeinschaft auch heute noch sehr relevant sind. Von Jerusalem ist eine Bewegung ausgegangen in die ganze Welt. Und in der Apostelgeschichte lesen wir etwas davon, ahnen etwas davon. Es ist nicht alles aufgeschrieben. Und am Ende der Apostelgeschichte ist Paulus im Gefängnis. Denkt man, okay, ist jetzt wieder alles am Ende? Wird das Evangelium weitergehen? Ja, es ist weitergegangen, weil es ist nicht an Paulus als dem einzigen Prediger gehangen, dass das Evangelium weitergeht, sondern an allen Gläubigen, wo immer dass sie hingekommen sind, haben sie das Evangelium weitergegeben. Und das Evangelium hat sich ausgebreitet. Die Gemeinschaften haben sich ausgebreitet. Über die letzten 2000 Jahre können wir da sehr viel aus der Missions- und Kirchengeschichte lernen. Und heute gibt es Gemeinschaften von Jesus-Nachfolgern in allen Teilen der Welt. In einigen Orten sind sie klein, versteckt. Zum Beispiel in Saudi-Arabien. Da kommen immer mehr Leute, die Fragen haben, die Jesus kennenlernen wollen. Unsere Freunde sagen, wir haben nicht genug arabisch sprechende Menschen, arabisch sprechende Gläubige, die diese Fragen beantworten können und diese neuen suchenden Leute begleiten können. Da entsteht etwas. Oder zum Beispiel in Afghanistan oder in der Sahelzone, wo sich kleine Gruppen und Gemeinschaften immer weiter verbreiten. An anderen Orten wächst die Gemeinde und die Gemeinschaften gerade sehr schnell. Die verbreiten sich und multiplizieren sich, zum Beispiel in Afrika, in Teilen von Afrika oder auch in Iran, in Indonesien. Und vor ein paar Jahren habe ich eine Gruppe von Leuten getroffen, die gesehen haben, wie aus einer kleinen Gemeinschaft Hunderte, Tausende von Gemeinschaften von Jesus-Nachfolgern entstanden sind. Und ich war sehr berührt, was Gott durch sie getan hat. Aber wie der Heilige Geist, jede Bewegung von Gott, Ausbreitung von diesen Gemeinschaften ist ein Werk des Heiligen Geistes. Es ist nicht eine Strategie, es hängt nicht an einer Person, sondern ist der Heilige Geist, der wirkt. Und heute weiß man, dass es weit über 1000 von solchen Movements oder großen Bewegungen hat, wo Tausende, zum Teil Hunderttausende von Menschen zum Glauben an Jesus finden und wo Gott ganz speziell Großes tut in einigen Ländern der Welt. Was eindrücklich ist, dass gerade auch in diesen Bewegungen, wo vieles im Verborgenen geschieht, also nicht öffentlich ist, keine öffentlichen Kirchen möglich sind, dass die Gruppen sich versammeln um die gleichen Prinzipien, die wir im Apostelgeschichte 2 gesehen haben. Sie lesen das Wort Gottes zusammen, lernen, tauschen aus, essen zusammen, beten füreinander und miteinander und sie genießen die Gemeinschaft miteinander. Sie brauchen diese gegenseitige Unterstützung. Es gibt aber auch Orte auf dieser Welt, wo diese Bewegung, dieses Movement zum Erlahmen gekommen ist und wo es mehr ums Überleben geht vielleicht, wo es nicht mehr ein Movement ist, sondern wo Sachen und Gemeinschaften mehr zur Institution geworden sind. Und dann gibt es auch Orte auf der Welt, die immer noch warten, dass jemand kommt und eine solche Bewegung in Gang gebracht werden kann. Wenn ihr das hört, auch was Gott durch den Heiligen Geist ins Leben gerufen hat, mit der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte, und wenn wir hören, was Gott getan hat seit damals, ich weiß nicht, was das in eurem Herz bewegt. Bei mir ist das immer so, diese Freude. Das Königreich Gottes ist unstoppable. Es kann nicht aufgehalten werden. Jesus selber hat das gesagt. Er hat so viele Gleichnisse erzählt, zum Beispiel das vom Senfkorn, vom kleinen Senfkorn, das in die Erde fällt. Und es wird wachsen. Und es wird groß werden. Oder von der Hefe, wenn die Hefe mal im Teig ist und Wasser und Mehl dazu und die am Aufgehen ist, kann man die nicht mehr aufhalten. Oder man muss sie nehmen und dann in den Ofen tun, dass sie nicht mehr weiter aufgeht. Das Königreich Gottes, es breitet sich aus. Auch bei uns hat es sich ausgebreitet. Meine Frage ist, ja, wo stehen wir? In welcher Gemeinschaft stehst du? Bist du ein Teil von so einer lebendigen Gemeinschaft? Heute bist du hier. Ich glaube, wir sind ein Teil von dieser Gemeinde, von dieser weltweiten Gemeinde, aber auch von dieser Gemeinschaft, von kleineren Gemeinschaften, wo wir gemeinsam auch das erleben und diese Kraft erleben und die sich multipliziert und wieder andere von Jesus hören. Wenn wir so in die Bibel schauen, dann ist meine Frage, was hat es ausgemacht, dass dieser kleine Anfang mit Jesus sich über die ganze Erde ausbreiten konnte? Und natürlich gibt es da sicher viele Faktoren und da könnte man über vieles reden, aber ich habe so drei Punkte, die ich einfach im Zusammenhang mit der Predigt heute ansprechen möchte. Das erste ist der Heilige Geist. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Bewegung. Ohne den Heiligen Geist, wo er nicht wirkt, werden Menschen nicht glauben, wird das Evangelium nicht Fuß fassen. Der Heilige Geist ist, den Jesus uns versprochen hat und gegeben hat, der wirkt. Und er bewegt Menschen, er bewegt das Königreich in die letzten Winkel der Erde. Aber genauso wichtig sind auch diese Nachfolger von Jesus. Jesus hätte zum Vater gehen können und den Heiligen Geist schicken und alles selber auf der Erde machen können. Aber er hat den Jüngern den Auftrag gegeben, sie sollen gehen, hingehen, den Menschen erzählen. Sie sollen andere zu Jüngern machen und sie taufen und sie in Gemeinschaften bringen, wo sie wieder diese Liebe Gottes und diese Gemeinschaft erleben. Und das haben die Jünger auch gemacht. Und oft ist dieser Auftrag auch gerade durch Verfolgung und Krisen ausgeführt worden. Wir wissen von den ersten Gemeinden, dass sie verfolgt wurden und dass sie dann von Jerusalem vertrieben wurden und dass sie sich ausgebreitet haben über verschiedene Teile der Welt. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen und gerade in diese letzten, die Missionsgeschichte der jüngsten Vergangenheit, dann sehen wir, dass oft Krisen in einem Land oder ein Krieg eine neue Bewegung ausgelöst hat. Menschen werden offen für Hilfe. Sie merken, dass ihre eigene Religion ihnen nicht weiterhilft oder ihre Vorstellungen, die sie hatten. Und oft werden in solchen Zeiten wird Neues geboren, zum Beispiel in Syrien. Heute Morgen haben wir gebetet für die 35 Kurden, die getauft werden heute. Ein Freudenfest in Syrien, wäre auch schön, wenn wir hier 35 Taufen hätten. Aber es freut uns speziell, weil unter den Kurden in Syrien bis vor ein paar Jahren gab es kaum eine gläubige Person. Sie haben Jesus nicht gekannt, sie haben in der Dunkelheit gelebt, von ihren Traditionen unterdrückt politisch, und Gott macht etwas Neues. Und es sind Menschen gegangen zu ihnen, haben ihnen die Botschaft gebracht, und Gott hat einige von ihnen auserwählt, ganz speziell ausgerüstet, aber zusammen als Gemeinschaft geben sie diesen Glauben weiter. Und in den letzten Jahren, seit dem Beginn des Krieges, etwa 10 Jahre, ist in Syrien, aus Syrien heraus, aus der kurdischen Gesellschaft heraus, sind so viele zum Glauben gekommen, und sie haben sich ausgebreitet nach Europa, nach Libanon, in die Türkei. Und gestern hat mir die Frau des Pastors erzählt, am Telefon hat sie gesagt, heute, also morgen hat sie gesagt, wird eine Frau getauft, die ist 65 Jahre alt. Und das ist in der Gesellschaft schon ein beträchtliches Alter. Sie hat gesagt, wenn diese Frau in unser Frauentreffen kommt, im Frauentreffen sind die ungefähr 70 Frauen, kurdische Frauen, Suchende und Gläubige, hat sie gesagt, diese Frau, wenn sie betet, die hat so eine Liebe zu Gott. Und wenn sie für die Kranken betet, dann werden andere geheilt. Gott hat ihr diese Gabe gegeben. Aber sie ist zum Glauben gekommen, weil ihre Kinder, die sind von Syrien geflohen. Viele junge Leute verlassen Syrien, weil sie sonst in die Armee eingezogen werden. Und sie sind nach Istanbul. Und in Istanbul, wie die einen von euch ja wissen, sind wir auch in Kontakt mit syrischen Kurden, die dort Gemeindebau machen. Die sind dort zum Glauben gekommen, in Istanbul, von Leuten, die auch von dem gleichen Ort geflohen sind, aber dort schon lange jetzt Gemeindebau machen. Und diese jungen Leute haben der Mutter gesagt, du musst auch eine Kirche finden. Jesus, du musst auch Jesus kennenlernen. Und so hat sie Jesus kennengelernt. Und überall gibt es Syrer, die bereit sind, wieder anderen die Botschaft Jesus zu bringen. Und das war auch hier der Fall, dass die Gemeinde sich so ausbreiten konnte von Jerusalem in die ganze Welt, war, weil die Jünger bereit waren, weil die Jesus-Nachfolger bereit waren, in diesen Gemeinschaften zu leben und daraus die Kraft erhalten haben, anderen wieder diese Liebe weiterzugeben. Und ich glaube, der dritte Punkt, denke ich, ist so ein Schlüsselkomponent. Es geht nicht um einzelne Christen. Jesus hat nicht einzelne gehabt, die er hier mal privat getroffen hat und dort privat und mit jemand privat. Er hat eine Gemeinschaft schon am Anfang gehabt mit seinen Jüngern und mit dann einer größeren Anzahl von auch Nachfolgern. Und ich glaube, wenn diese Gemeinschaft die Grundlage ist für unser Leben, gemeinsames Leben, danach kann ganz viel Kraft freigesetzt werden. Wir unterstützen einander, dass diese Liebe Gottes weitergegeben werden kann und dass auch andere Völker erreicht werden. Also so das Herzstück von dieser Bewegung von Jesus ist, was wirklich so im Grund liegt, ist die Liebe. Und die Liebe, die zeigt sich auf der einen Seite Gottes Liebe zu uns, unsere persönliche Identität als Töchter, als Söhne unseres himmlischen Vaters. Das ist so die Grundlage. Wenn wir Jesus Liebe, Gottes Liebe annehmen können, wenn wir erfüllt werden von dieser Liebe, dann gibt es uns eine starke Identität. Und dann können wir auch in dieser Liebesbeziehung leben, die Jesus für uns eigentlich gewollt hat oder was sein Design war für uns, dass wir in diesen Gemeinschaften leben. Und da wollen wir den Vers aus Markus 3, 34 lesen. Da geht es darum, dass Jesu Familie, also seine leibliche Familie, seine Brüder, seine Mutter sind gekommen und wollten Jesus eigentlich so nach Hause holen, weil sie irgendwie absolut nicht verstanden haben, was jetzt da vor sich geht. Es waren so viele Leute, sie kamen gar nicht zu Jesus hin. Und Jesus hat dann gesagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Ich weiß nicht, ob uns das anspricht, aber das war revolutionär. Wir sollen die Geschwister von Jesus sein, wir sollen in diese Familie, es soll eine neue Familie geben. Die Familie war zu der Zeit sehr stark um die natürliche Familie organisiert und auch um das jüdische, die jüdischen Großfamilien, Stämme herum. Aber es soll eine neue Familie geben und zu dieser neuen Familie gehören Männer, Frauen, Kinder aus allen verschiedenen Hintergründen. Ob sie aus meinem Stamm sind oder nicht, ist absolut egal. Sie gehören dazu, wir gehören zu dieser neuen Familie. Und in der damaligen Zeit wurde der Respekt und die Ehre der eigenen Familie, die zu schützen war, sehr wichtig. Also was Jesus hier sagt, ist eigentlich so eine Grenzüberschreitung. Eine Counter- oder eine Gegenkultur, eine Kultur, die neu ist, die Jesus neu gegeben hat, dass es hier darum geht, dass wir Gott als Vater direkt ansprechen dürfen, von jedem Hintergrund, wo wir sind, und dass wir Recht haben, Söhne und Töchter zu heißen und ein Teil von dieser neuen Familie zu sein. Und natürlich, diese Familie hat sich jetzt ausgebreitet, ich weiß nicht, wie viele Millionen von Menschen seit 2000 Jahren Jesus als Herr bekannt haben und zu ihm gekommen sind. Also es ist etwas überwältigend, oder? Ich denke manchmal, ich hier und so viele Leute dann irgendwo. Ich freue mich sehr, dass ich eines Tages im Jesus sehen werde und wir diese Gemeinschaft mit allen haben, aus allen Ecken und Enden der Erde. Aber es ist auch etwas überwältigend zu denken, dass es so viele Menschen geben wird. Und darum glaube ich auch, dass so wie Jesus das gemeint hat, dass wir auch lokal, wo wir leben, halt in einer engen Gemeinschaften um Jesus herum leben, wo wir miteinander diese Familie leben. Wir können nicht mit 100 Leuten Familie leben. Es muss irgendwo in einem Rahmen sein, der auch möglich ist, gerade auch von unserer Beziehungsfähigkeit. Und einige von uns haben große Beziehungsfähigkeiten und große Kapazität für sehr viele Beziehungen. Und für einige von uns ist das eher limitiert. Und wir haben weniger Kapazität. Und für mich habe ich immer wieder gemerkt, wenn ich ein Teil von einer solchen überschaubaren Gruppe oder Team oder Kleingruppe bin, wo wir tiefe Beziehungen haben, das ist etwas vom Lebensspendendsten in meinem Leben. Als wir im Irak waren, einige von euch wissen das, wir waren im Südirak, anfangs 2000, 2003 nach dem Krieg und wir lebten im Süden des Iraks, wir waren die einzigen Christen dort. 100% schiitisches Gebiet und wir hatten auch, da gab es auch keine anderen Teams, die Christen waren und zur nächsten Kirche, sozusagen eine offizielle Kirche in Bagdad, wären wir ungefähr 2 Stunden mit dem Auto gefahren und auf die andere Richtung nach Basra 4 Stunden. Also hier waren wir, eine kleine Gruppe, ein Team, wir haben zusammengearbeitet, wir haben versucht, Projekte zu leiten für die Community, Menschen zu helfen und wir waren aber auch für Arbeitskollegen, wir waren aber auch Familie, wir waren auch geistlich, haben wir miteinander diesen Austausch gehabt. Und für mich war das eine von den wertvollsten Zeiten, wir waren total aufeinander angewiesen, wir hatten niemand anders. Wir haben füreinander gebetet, wir haben miteinander geweint und gelacht und Spaß gehabt, aber auch den Druck, der von außen kam und die Verfolgung, auch von der Moschee wurde gepredigt gegen uns. Die Situation war alles andere als stabil. Einfach diese Gemeinschaft zu haben. Wir sind hier. Jesus ist unser Herr. Er hat uns hier hergestellt. Er leitet uns. Wir hören auf Gott und aufeinander, was für Entscheidungen wir miteinander treffen. Und das war eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Und manchmal frage ich mich, ob wir hier in der Schweiz, weil wir vielleicht wenig Druck von außen haben, wenig Verfolgung im Vergleich zu anderen Ländern, diese Familie vielleicht weniger schätzen oder vielleicht auch denken, wir brauchen sie weniger. Es kann auch möglich sein, dass in der Schweiz noch mehr Druck kommt, mehr Verfolgung, mehr Einengung und dass wir merken, dass wir diese Gemeinschaft miteinander, diese enge Gemeinschaft miteinander noch mehr brauchen. Ist mir im Vorbereiten auch, habe ich gedacht, was sind denn die Kosten, zu dieser Familie zu gehören? Dieser Familie, von der Jesus spricht. Kostet es uns etwas? Ja, hier hat schon jemand gesagt, ja natürlich, genau. Ich möchte euch als Beispiel eine Geschichte erzählen oder eine wahre Geschichte von Amir. Ich habe seinen Namen geändert und die einen werden ihn vielleicht auch kennen. Amir war Jeside und er hat im Nordirak in einer sehr patriarchalischen und traditionellen Kultur gelebt. Er wusste, wenn man als Jeside geboren wird, dann muss man als Jeside leben und sterben. Er hat sich interessiert für den Glauben, für Jesus und zuerst war er ein geheimer Gläubiger. Niemand wusste etwas in seinem Dorf. Manchmal am Sonntag ging er in eine andere Stadt, um dort an einem Gottesdienst teilzunehmen von Christen von anderem Hintergrund. Aber sein Glaube war nicht sehr stark und er wusste nicht, wie leben. Und er hat das Gefühl gehabt, das ist etwas Fremdes. Er kann es irgendwie nicht leben in seiner Umgebung. Aber dann wurde er so richtig erfasst von dieser Liebe Gottes und seine Augen wurden geöffnet und er hat Jesus persönlich erlebt und dann hat er gesagt, ich muss das anderen weitergeben. Hat er angefangen, seine Freunde von Jesus zu erzählen, dem Coiffeur von Jesus zu erzählen, seinen Freund, der Lehrer war, von Jesus zu erzählen. Und es kamen Leute zum Glauben, eine ganze Schar. Sie trafen sich, keine Kirche, oder? Also keine Kirche, kein Gebäude. Und dann haben sie sich immer zusammengetan und sind miteinander in die auf die Hügel gefahren und haben dort gebetet, haben sie Gottes Wort gelesen und haben einander ermutigt. Und doch haben die Leute im Dorf erfahren, seine Familie hat erfahren, dass er gläubig ist und dass er vor allem andere Leute das auch weitergibt. Und sein Vater war sehr zornig und hat gesagt, du darfst diesen Glauben haben, aber im Geheimen. Wenn es geheim bleibt, dann ist es kein Problem. Du kannst glauben, was du willst. Aber sag es niemand. Amir hat zu sich selber gesagt, Jesus hat so viel für mich getan. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht verbergen. Er wurde verfolgt, geschlagen, verletzt, aus seinem Dorf getrieben. Überall, wo er wieder hinging, hat er wieder neue Gemeinschaften von Jesus-Nachfolgern aufgebaut. Er hat so eine Liebe gehabt zu Jesus und es konnte ihn nichts aufhalten. Und er hat einmal schon ganz früh in seinem Glaubensleben hat er uns gesagt, Jesus hat so viel für mich gelitten, wie kann ich nicht bereit sein, für ihn zu leiden? Ich hatte das Vorrecht, zu seiner Familie zu gehören, auch wenn die in seinem Umkreis sehr klein noch war und jetzt gewachsen ist, auch in den letzten Jahren, hat Amir etwas verstanden. Es hat Jesus alles gekostet, um uns in diese Familienbeziehung hineinzunehmen. Und wir möchten auf der nächsten Folie, habe ich ein paar Gedanken aufgeschrieben von aus verschiedenen Bibelstellen, was es Jesus gekostet hat oder wo er selber gelitten hat, damit wir zu seiner Familie gehören können. Jesus hat den Vater verlassen, die Herrlichkeit verlassen, sein Leben, das perfekt war, um auf diese Erde zu kommen und unter uns zu leben, um den Schmerz, die Not, die Korruption, das Böse dieser Welt in dieser Atmosphäre dieser Welt zu leben. Und seine Familie, seine natürliche Familie, hat am Anfang nicht an ihn geglaubt. Und sie haben ihn auch gar nicht verstanden. Und das Volk Israel, das hat ihn abgelehnt. Es heißt, er ist zu seinem Volk gekommen, aber das Volk hat ihn nicht an ihn geglaubt. Und sie haben ihn sogar überliefert und ans Kreuz ausgeliefert, dass er gestorben ist und gekreuzigt wurde. Und das alles hat er gemacht und ertragen und noch vieles mehr für die Freude der ewigen Gemeinschaft mit dir. Für die Freude der ewigen Gemeinschaft mit dir. Es geht hier wirklich darum, dass Jesus und Gott, der Vater, danach verlangt, nach dieser Gemeinschaft mit uns. Und er hat das alles getan, dass wir in diese Gemeinschaft mit ihm und mit unseren Geschwistern auch leben, hier schon leben dürfen und dann eines Tages, dass wir ihn sehen in Herrlichkeit. Ich glaube, es ist ein riesiges Vorrecht und das merken vor allem Leute, die verfolgt werden, die unter Druck sind, dass wir zu Jesus und seiner Familie gehören und dass diese Familie sich überall ausbreitet. Und als wir in Jordanien waren, an einer Taufe, auch versteckt, also die Taufe war versteckt, nicht öffentlich, an einem kleinen Wasserfall. Und da waren wir vielleicht 20 Leute, 25 Leute, das meiste waren Iraker und einige ließen sich taufen. Und dann hat Ali, ein junger Mann, hat gesagt, jetzt sind wir eine richtige Familie. Und das hat für ihn so viel bedeutet, dass er dazugehört, weil seine Familie war weit weg. Seine Familie glaubte nicht an Jesus. Seine Familie hat ihn abgelehnt. Aber jetzt gehört er dazu. Und vielleicht gibt es auch hier unter uns Leute, die abgelehnt wurden von ihrer eigenen Familie, sei das von Geschwistern, von Eltern, von der weiteren Verwandtschaft, weil sie Jesus nachfolgen, weil du Jesus nachfolgst und weil du anders lebst, weil du andere Prioritäten hast, weil diese Liebe zu Jesus das Wichtigste ist in deinem Leben. Und vielleicht erlebst du diesen Druck auch immer wieder. Und meine Frage ist, da können wir einander unterstützen, können wir einander auch mitnehmen, einander Familie sein, im kleinen Rahmen, in einer Kleingruppe, in einer Zweierschaftsbeziehung, in zwei Familien, die sich zusammentun oder in welchem Rahmen das auch immer sein mag. Aber gerade da, wo wir selber Verfolgung erleben, glaube ich, dass da merken wir, wie wichtig es ist, dass wir eben eine neue Familie haben. Mein letzter Punkt ist, wie sich diese Liebe nun, diese Familienbeziehung in der ersten Kirche ganz praktisch ausgewirkt hat. Also die waren jetzt so eine neue Gemeinschaft, zusammengewürfelt aus verschiedenen Hintergründen. Je nachdem, wenn wir das Neue Testament lesen, gibt es ganz unterschiedliche Gemeinschaften. Die einen haben sich in Häusern getroffen, die anderen haben sich an größeren Orten miteinander getroffen. Einige waren wahrscheinlich sehr kleine Gruppen und andere größere Gruppen. Die einen waren von heidnischem Hintergrund und die anderen von jüdischem. Und wir sehen einfach so ein paar Charaktere von dieser ersten Gemeinde und wie sie diese Liebe praktisch ausgelebt haben. Ja. Wenn wir diese diese Sachen anschauen, zum Beispiel die Gastfreundschaft, den Besitz teilen oder den Gläubigen in Not helfen. Das war das, was sie getan haben, diese ersten Gemeinschaften. Sie haben den Witwen geholfen, haben sich darum gekümmert, weil sie oft kein Einkommen mehr hatten und sich nicht selber unterstützen konnten. Aber sie haben sich auch verpflichtet, ein Leben zu leben, wo sie einander vergeben, immer wieder Versöhnung suchen, die Lasten miteinander tragen und die Scham voneinander zudecken. Jetzt, wenn man so zurückblickt in die Kultur damals, diese ersten vier Punkte, die waren eigentlich Sachen, die man normalerweise in der natürlichen Familie gemacht hat. Also man hat Gastfreundschaft für seine Familie und für die Großfamilie, das war natürlich, dass man da Leute eingeladen hat. Je nachdem war das vielleicht innerhalb vom Stamm noch, wenn es große Feste gegeben hat, aber das war sehr, dass man für die Großfamilie gesorgt hat. Hier wurden sie herausgefordert, keinen Unterschied zu machen, ob jemand arm oder reich ist und Leute einzuladen und gastfreundlich zu sein. Oder dass sie helfen sollen, Leuten, die in Not sind. Ja, in der Familie war man verpflichtet, einander zu helfen in der Not. Aber jetzt soll man jemand anderem helfen, den man gar nicht kennt, der von einer anderen Familie und von einem anderen Stamm und Hintergrund ist und sowieso kein Jude ist, den sollten wir jetzt auch helfen. Und hier merken wir schon, wenn wir das anschauen, auch die Witwen waren Familienangelegenheit, dass man eigentlich in der Familie für die Witwen sorgen soll. Sollte und die Ehre der Familie beschützen sollte. Hier geht es um eine neue Familie. Jetzt soll das ausgeweitet werden auf die, die zu Jesus gehören. Also die, die jetzt in dieser neuen Familie sind. Und ich glaube, für die ersten Christen war das eine richtige Herausforderung. Meine Freundin, die Frau des Pastors in Syrien, sie hat gestern Abend angerufen. Und dann hat sie mir erzählt von dieser Taufe heute und dann hat sie auch erzählt, dass die meisten von denen, die sich taufen lassen, Frauen sind, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und dann hat sie mir von einer Frau erzählt. Sie hat gesagt, diese Frau ist etwa vor 2 Jahren, hat sie versucht, in die Gemeinde zu kommen. Aber ihr Lebensstil und die Art und Weise, wie sie sich gekleidet hat, war so abstößig für die anderen, dass niemand wollte nur in ihre Nähe kommen, um nicht ihren Ruf zu verderben. Also sie war, wenn man sie angeschaut hat, hat man gedacht, das ist keine gute Frau, eine lose Frau. Damals oder in Syrien auch haben die Leute gesagt, das ist eine Hure. Und es war sehr, das Wort ist mir entfallen, auf jeden Fall sehr erniedrigend. Und dann hat diese Pastorenfrau hat sie gesagt, halt, stopp, halt mal, Jesus hat uns gesagt, wir haben kein Recht, über jemanden zu richten, von welchem Hintergrund sie auch immer kommen. Wir kennen sie ja gar nicht, wir wissen nicht, was in ihrem Leben ist und warum sie überhaupt kommt, warum kommt sie zu der Gemeinde? Und sie hat angefangen, eine Beziehung zu dieser Frau aufzubauen. Und sie hat gesagt, diese Frau wird jetzt heute getauft. Und sie hat gesagt, ihr Leben hat sich so verändert. Und sie hat ganz viele von ihren Nachbarn zu Jesus gebracht. Halleluja. Ja, Gott ist groß. Und Gott ist am Werk. Und ich denke, auch für uns heißt es manchmal, wenn wir in dieser Gemeinschaft mit Jesus leben und mit anderen leben, dass wir Grenzen unserer Kultur überschreiten müssen. Auch die anderen Punkte, die da drauf sind, sind eigentlich auch kulturübergreifende Punkte. Zum Beispiel, dass jetzt sie die Häuser geöffnet haben, um dort sich zu versammeln. Vorher waren die Versammlungen im Tempel oder in der Synagoge. Jetzt waren plötzlich die Häuser ein Ort, wo sie sich versammelt haben. Und da gab es Leute, die ihr Haus geöffnet haben, dass die Gemeinde sich versammeln konnten. Auch dass jetzt alle die Gaben genutzt haben, die sie bekommen haben. Dass es nicht um den Priester ging oder den Rabbi, der alles wusste und alles gemacht hat, sondern dass jeder seine Gaben eingesetzt hat in der Gemeinschaft mit anderen zusammen, ob das zu Hause war, in der Hausgemeinde oder ob das jetzt im größeren Rahmen war, wenn sie sonst zusammengekommen sind. Und sie haben sich auch zusammengetan, um das Evangelium weiter zu verbreiten. Sie haben Leute ausgesendet, sie haben ihre Business Connections gebraucht und das Evangelium ist weitergegangen. Und als ich das so mir angeschaut habe, habe ich einfach gemerkt, ja, es braucht auch von uns, wenn es unser Verlangen ist, dass auch dieses das Evangelium weiter sich bewegt, dass diese Jesus-Bewegungen nicht heute stoppen, sondern weitergehen, auch hier in der Schweiz, glaube ich, ist der Schlüssel, dass wir so in diesen Familien, Kleingruppen Jesus dienen, einander dienen, dass die Liebe da ausgelebt wird, dass es eine Freude ist, dass wir zusammenkommen und dass die Hilfsbereitschaft da ist, dass wir einander die Liebe zeigen, ganz praktisch und miteinander unterwegs sind. Wir können nicht mit der ganzen Gemeinde eng unterwegs sein, aber wir können vielleicht mit einigen Leuten, und das steckt wieder an. Da kommen unsere Nachbarn vielleicht mal dazu oder unsere Freunde und lassen sich dazu einladen. Es hat alles klein angefangen. Jesus von einem kleinen Dorf in Nazareth. Sein Königreich hat sich ausgebreitet. Wir sind gesegnet worden. Jesus hat dich und mich eingeladen und angesprochen als Bruder, Schwester, geliebter Sohn, geliebte Tochter. Wir sind in dieser persönlichen Beziehung mit Jesus, aber auch eingeladen in diese Gemeinschaft zusammen mit anderen. Das Wort Gottes als Mittelpunkt, das Gebet füreinander, für die Welt, die Bedürfnisse um uns herum. Die Gemeinschaft, die Freude, die Liebe, ein Teil davon. Und ich glaube, auch hier in unserem Umfeld dürfen wir erwarten, dass das Königreich sich noch mehr ausbreitet. Und natürlich auch bis ans Ende der Erde in diese Teile, wo es jetzt im Moment noch kaum solche Gemeinschaften gibt. Meine Frage an dich ist, du bist Teil einer Gemeinschaft, du bist heute hier, vielleicht Teil einer großen Gemeinschaft. Gibt es eine kleinere Gemeinschaft, wo du noch enger mit Menschen unterwegs bist, wo Jesus der Mittelpunkt ist und wo ihr miteinander austauschen und dieses Leben teilen könnt, das ansteckend ist und sich wieder multipliziert nach außen? Vielleicht gibt es den einen oder anderen Punkt von dem, was wir hier gelesen haben, der vielleicht uns herausfordert. Gastfreundschaft, Teilen, vielleicht sonst etwas, was wir mitnehmen möchten in diesen Tag hinein und auch in die nächste Zeit. Und ich möchte euch auch ermutigen, das mit anderen auszutauschen und teilen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Jesus geschickt hast auf diese Erde, dass du, Herr Jesus, bereit warst, die Kosten zu zahlen für die Freude, dass wir zu dir in deine Familie hineingeboren werden können. Danke, Heiliger Geist, dass du ausgegossen bist auf der ganzen Erde, dass deine Gemeinde sich verbreitet, dass es eine Bewegung gibt über die ganze Erde hinweg. Und Herr, wir bitten dich heute Morgen, dass du uns als Gemeinde zeigst, wie wir auch diese Gemeinschaft mit dir, diese Familie, Beziehung mit dir und mit anderen zusammenleben und wie daraus auch Frucht entstehen darf, deine Liebe auch sich ausbreitet in unsere Nachbarschaften, in unser Land, in die Welt. Herr Jesus, wir preisen dich, du bist am Werk. Wir danken dir für deine Liebe, die du ausgegossen hast in unsere Herzen, als Söhne und Töchter des geliebte Söhne und Töchter des himmlischen Vaters. Wir beten dich an und preisen dich. Und wir danken dir, dass dein Königreich nicht aufhören wird zu wachsen, bis du wiederkommst, Herr Jesus, und uns in die Herrlichkeit zu deinem Vater bringst, wo wir dich face to face sehen werden. Wir beten dich an. Amen.